Deutschlandfunk, Querköpfe.
Hallo Bastelfreunde. Bastelstund hat Gold im Mund.
Wenn ein Mann ohne beruflich dazu genötigt zu sein an seinen eigenen vier Wänden hochgeht und es ist nicht die Steuererklärung, dann nennt man das
Do it yourself.
Sie dürfen nur nicht denken, das kann ich ja nicht. Macht ja nichts, wenn es an irgendeiner Ecke nicht stimmt. Hübscher als vorher sieht es doch auf jeden Fall aus. Finden Sie nicht?
Verachten Sie nicht die Nägel und nicht den Hammer. Auch in der Zukunft können Sie diese freilich primitiven Werkzeuge noch gebrauchen.
Wo war denn nun der ganz konkrete Anlass für den Amoklauf Ihres Kunden?
Ja, das ist mir völlig rätselhaft.
Ja.
Ich habe ihm sogar noch den Tipp gegeben, er soll dabei gehen und zwei verzinkte Drehkrümmer durchschmeißen, mit dem U-Profil anflanschen und dann könnte er ja einfach mit so einem halbzölligen Überwurf die Führung bündig von der Abdeckmanschette löten.
Auf der Suche nach der verlorenen Schrumpfmuffe oder die Kunst der Fuge. Heimwerkers Wachtparade im Kabarett von Ralf Beiderkellen.
Und da hat er denn zur Axt gegriffen.
Ein Land ohne Dübel kann nicht existieren. Meine Markise, leck, 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 leck.
Selber haben sie das gemacht, so, so, selber. Aber Schmerzen haben sie keine dabei, ha?
Mist.
Das Wort Schadenfreude gehört zu den Alleinstellungsmerkmalen der deutschen Sprache. Es ist derart eigenartig, dass Briten und US-Amerikaner es in ihren Wortschatz eingemeindet haben. Vielleicht ist seine Existenz auch ein Indiz dafür, warum in hiesigen Breiten so oft und so ausdauernd Kabarett über das Selbermachen gemacht wurde und wird, respektive über das, was dabei schiefgehen kann. Und vielleicht liegt es im Umkehrschluss nahe, dass Selbermachen ein typisch deutsches Phänomen ist.
Jetzt, meine ich, hält das Tor auf Jahr und Tag. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann.
Friedrich Schiller, Wilhelm Tell, dritter Aufzug, erste Szene. Tell wird oft als Vater aller Heimwerker bemüht. Denn er war ja kein Zimmermann von Beruf, sondern Kunstschütze, Immobilienbesitzer und Freiheitskämpfer. In seiner Person sind bereits zentrale Wesenszüge des Selbermachens angelegt. Männlichkeit, Autonomie, Nachhaltigkeit. Seine Nachfahren scheitern allerdings oft an der Hybris, alles zu können, wenn sie nur stark genug an sich glauben. An der Entwicklung des Selbermachens lässt sich auch eine gesellschaftliche Entwicklung ablesen. Aus Subsistenzbauern wurden Heimwerker, aus denen später die Do-it-yourself-Bewegung hervorging. Gen Z spricht heute von Makerspaces und Lifehacks.
Ich glaube, es hackt.
Aber wie auch immer man es nennt, das Versagen ist integraler Bestandteil all dieser Unterfangen.
Ah, Mist!
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ein frühes Beispiel dafür stammt aus einer Zeit, in der es eigentlich nicht viel zu lachen gab.
Junge, Werner, was machst du denn wieder? Das stinkt ja furchtbar bei dir hier in der Wohnung.
Aber halb so wild, ich koche nur ein bisschen Leim.
Ach so, mal wieder unter die Bastel gegangen, ja?
Nein, diesmal ist es etwas ganz anderes.
Im Februar 1944 strahlte der Großdeutsche Rundfunk eine humoristische Sendung zum Thema Reparieren bzw. Selbermachen aus. Werner will seinen Schrank heil machen und scheitert natürlich. Wie gut das Freund Klaus es besser weiß. Die Rollenverteilung ist eine klassische Laurel und Hardy bzw. Ernie und Bert Nummer. Werner ist tollpatschig und Klaus gibt den Aufklärer. Ein besonderes Problem hat Werner mit seinem Kleiderschrank.
Weißt du, bei dem spukt es nämlich hin und wieder.
Spukt ist gut gesagt.
Naja, also die Türen gehen häufig von allein auf. Du lachst.
Ja, so lachte man anno 1944. Am Ende der Nummer kommt der braune Klaus dann damit heraus, warum man seine Schubladen und Schränke selbst reparieren soll.
Sag mal, woher weißt du das eigentlich alles so genau?
Ach, weißt du, Werner, das lernt man so im Laufe der Jahrhunderte.
Ne? Ja, na du, bei deinem Greisenalter musst du dann schon mit allem Wissen angefüllt sein. Besonders aber, Werner, mit handwerklichem Können.
Ach, das hat mit handwerklichem Können nicht viel zu tun. Es sind doch alles Kleinigkeiten, die jeder selbst machen kann. Und dass das heute im Kriege dem Tischler nur angenehm ist, wenn wir ihn mit solchen Sachen nicht belästigen, ist doch selbstverständlich. Er hat so schon genug Arbeit, die vor allem doch kriegswichtigen Charakter trägt. Und ob dein Schrank nun gut oder schlecht schließt, das ist bestimmt nicht kriegswichtig.
Sprich, die Axt im Haus ersparte den Zimmermann, denn der war im Fall der Fälle eh an der Ostfront. Nach dem Krieg musste dann erst recht gebastelt werden, zum Beispiel Radios. 1946 brachte Max Grundig mit seinem Radiovertrieb Fürth den Radiobaukasten Heinzelmann heraus. Der Bau von Empfangsgeräten bedurfte damals noch der Genehmigung durch die Alliierten. Also verkaufte man den Bausatz als Spielzeug. Dem fehlten die Elektroröhren, die man sich auf dem Schwarzmarkt besorgen musste, was man ja aber schon kannte. Aus dieser Zeit stammt auch das absurde Lied vom Radiobastler. Der nicht minder absurde Fred Kingley beschreibt hier in Begleitung der Kingcoles, wie ihn das Basteln des perfekten Radios um den Verstand bringt.
So ein Ra, so ein Ra, so ein Radio, mein Kind, macht ein Gra, macht ein Gra, macht ein Krach, das ist bestimmt. Und die Leu, kriegen nimmer Gnur, und die Mu, und die Mu, und die Mu, sie spielt dazu. Mit meinem alten Radio bin schon lang ich nicht mehr froh, und ich dachte hin und her, wie das wohl zu enden wär, denn ein großer, schöner, neuer Apparat ist mir zu teuer, und weil ich ein Bastler bin, setz ich mich gleich selber hin. Spulen, Sätze, Stufen, Schalter, Netztrafo und Buchsenhalter, 100 Meter Kupferdraht und ein Blitzschutzautomat, eine riesen Sperrholzplatte, Lötdraht und Antennematte, Kurzschlussbügel isoliert, dass den Röhren nichts passiert. Übertrager samt Membrane, dicke, dünne, große, kleine Knöpfe, Skalen samt dem Seil, fertig ist der Unterteil. Während ich daran zu bastel, fällt mir ein, das wird ein Kastel, das was soll ich Stückeln spielen. Die Idee macht mich ganz wild. Anschluss für den Plattenspieler, Bügeleis, Butterkühler, Zentrifuge, Waschmaschine, alles ist in dem Kasten drin. Eine komplette Thermosflaschen, eine Maschine zum Geschirr abwaschen, Staubsauger und Telefon und ein Koffergrammophon. Nähmaschine und Kaffeekanne, Speicher für die Badewanne. Da ein Bad mit Jazzmusik ist für mich das höchste Glück. Wärme, Küssen, Höhen, Sonne und ein Riesenplatzpatrone, stell ich dann den Radio ein. Mensch, wird es ein Wirbel sein. Jazzmusik aus allen Ländern, Töns von Platten, live und Bändern, Paraguay und Uruguay und der Tschechoslowakei, München, Rom und Groß-Berlin, dazu geht die Waschmaschine. Schurige sind rote Rosen und ich bügel mir mein Hose. Alles schnurrt und kracht und summt, dass der Kondensator brümmt. Dazu tönt's vom Kasten raus, singen, pfeifen und Applaus. Sollt mir das zuwider sein, stell ich dann das Knöpferlein. Dort, wo drauf steht Platzpatron, bums und alles fliegt davon. Aber nein, ich hab mich geirrt, wissen Sie, was jetzt passiert? Äußerst durcheinander kaut und er tönt jetzt doppelt laut. Heller ging der Troubadour, Nähmaschine steppt dazu. Und der Staubsauger erschreckt, saugt die kurzen Wellen weg. Und jetzt scheppert's aus dem Kasten, einer malträtiert die Tasten. Eine Violine kratzt, dass die Thermosflaschen platzt. Jetzt ist gar ein Bebop drin, ja, das freut die Waschmaschine. Und beim Richard Strausser Kraus rinnt der Bordmanns Wasser aus. Und es klopfen und es läuten Nachbarn schon von allen Seiten. Keiner hält den Wirbel aus, Feuerwehr steht schon vorm Haus. Und ein Arzt aus Egelfing hat's mit mir noch schnell einen Zwing. Lebet wohl, ihr langen Well, ich komm in der Gummizell. So ein Ra, so ein Ra, so ein Radio, mein Kind. Macht ein Gra, macht ein Gra, macht ein Krach, der ist bestimmt. Und die Leu, und die Leu, und die Leu kriegen immer Gnur. Und die Mo, und die Mo, und die Mo, sie spielt dazu.
Achtung, Perfektionismus kann ihre Psyche beeinträchtigen. Selber gemacht wurden nach dem Krieg aber nicht nur Möbel, Kleidung und andere Gebrauchsgegenstände, sondern auch das Essen. Kurzer historischer Exkurs. Zeitgleich zum beginnenden Siegeszug der Konservendose wurde 1900 von Johann Karl Weck die Firma J. Weck und Co. gegründet. Sie vertrieb die patentierten Einmachgläser mit Gummiring plus den entsprechenden Einkochapparat.
Weck. Original Apparate und Gläser. Ermöglichen jeder Frau selbst ihre Konserven herzustellen. Koche auf Vorrat. Leichte Handhabung. Tadellose Funktion. J. Weck GmbH, Öfflingen 181, Amt Säckingen in Baden, Deutschland.
So der Text einer Anzeige aus der 6. Auflage des Kochbuch der Ostpreußischen Haushaltsschule Königsberg 1911. 1954 schrieb der Autor und Komponist Günther Neumann, seines Zeichens Spiritus Rector des Kabarettensembles Die Insulaner, folgenden Sketch.
Wollen Sie noch ein bisschen Erdbeermarmelade? Oh, ah, oh, je, 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 oh.
Ja, aber am Himmel schöne Hopfenstängel. Ist Ihnen nicht gut, was haben Sie denn?
Laubenpieper Hopfenstängel hat's im Kreuz, weil er wieder den ganzen Tag in seinen Erdbeerbeeten war.
Oh, die Erdbeermarmelade, also die ist ja ganz ausgezeichnet. Schmeckt fast wie von frischen Früchten.
Sehen Sie. Aber ist ja auch kein Kunststück, wissen Sie. Die Erdbeeren sind nämlich auf meinem einen Mist gewachsen. Haha, sowas kriegen Sie nicht alle Tage. Nee. Ah,
Als Hopfenstengels Frühstücksgast dann ein Glas der Marmelade erwerben möchte, auf das die daheimgebliebene Gattin auch in den Genuss kommen möge, lässt der Selbstanbauer ihm das Glas großzügig zum Selbstkostenpreis.
Ach, Herr Hopfenstengel, das werde ich Ihnen nie vergessen. Was habe ich denn da zu entrichten?
Ja, das sind, warten Sie mal. Ich habe es neulich mal genau ausgerechnet. Ja, das Glas Marmelade kostet mich 63,80 Mark, ja.
63 Mark?
80, jawohl. Dabei habe ich die Pflanzen noch nicht mal mitgerechnet, aber man will ja nicht kleinlich sein. Nee.
Ja, was ist denn daran nur so teuer?
Na, Sie haben wohl keine Ahnung von der Landwirtschaft, was? Nehmen Sie nur mal alleine das Düngemittel. Der Zentner Floramehl erste Sorte kostet mich 135 Mark.
Warum nehmen Sie denn da gleich einen Zentner?
Ja, bei Abnahme von größeren Mengen, da kriege ich Rabatt. Wenn ich da fundweise kaufe, da kann ich meine Erdbeeren nicht so billig herstellen. Denken Sie mal, was da so noch alles dranhängt an meine Beeren. Also die Holzwolle vom Winter. Also diesmal war der Winter streng, da habe ich sogar noch Glasfenster kaufen müssen zum Zubedecken. Dann das Gießen, der Wasserverbrauch, na, und vor allen Dingen der Schlauch war morsch. Wissen Sie, was meinen Sie, was alleine so ein Schlauch kostet. Dann mein Hexenschuss, die Medizin, die Bestrahlung, der Arztrechnung, der Strom fährt einmachen, die Gläser, die Etikette, die Tinte zum Rufschreiben. Also, na, also Sie können sich vorstellen, 63 Mark, 80, die sind da schnell ran, nicht wahr? Meine Arbeitskraft und die Abnutzung vom Grundstück, die zählt man ja nicht mal mit.
Ja, aber Hopfenstengel, dieselbe Marmelade kriegen Sie doch in jedem Laden für höchstens 1,50 Mark.
Nee, lieber Freund, eben nicht dieselbe. Ich sage Ihnen, Erdbeeren, wo der eigene Schweiß drin steckt, schmecken doch ganz anders.
Ende der 1950er Jahre wurde das Selbermachen dann anglisiert und hieß ab sofort Do It Yourself. Trotz des neuen Begriffs blieben die Herausforderungen des Selbermachens aber dieselben, wie dieser Ausschnitt aus einer Kabarettsendung des SDR von 1959 belegt.
Also billig ist es natürlich nicht, das Do-It-Yourself. Wenn Sie beispielsweise Ihren Mann so weit durchgepäppelt haben, dass er tatsächlich die dreiviertels ganze Wandverkleidung gestrichen hat, dann müssen Sie mit folgenden Größenordnungen rechnen, wie Frau Meier.
11 Flaschen Bier und eine Flasche Cognac, 16,75 Mark. 3 Dosen Ölfarbe, ein Pinsel, 12,60 Mark. Ein Anzug reinigen, 6,50 Mark. 2 Liter Terpentinersatz und eine Dose Bonawachs, 6,85 Mark. Späne zu 95 Pfennig, ein gut erhaltener Putzlumpen und eine Krawatte, je Totalschaden, macht 9,70 Mark. Stefans Sonntagsanzug und Mäuschens Pompadour, ebenfalls total berechnet zum Zeitwert gleich 32,75 Mark, 3 Stunden Putzfrau plus Vesper plus Ostergeschenk macht 15 Mark, Schweigegeld extra 5 Mark. Dazu kommen Anwaltskosten zwecks Intensivierung der Schwierigkeiten mit dem Hauswirt einschließlich Auslagen und Umsatzsteuer 62,98 Mark und schließlich noch meine Arbeit.
Aber die braucht ja glücklicherweise nicht bezahlt zu werden. Unter uns, sie ist auch unbezahlbar. Aber nun ist es natürlich eine Milchmädchenrechnung, diesen nicht unerheblichen Passivposten, den einzigen Aktivposten entgegenzuhalten und dann zu verkünden.
Also Gotthold, versteh mich nicht falsch, aber wenn wir wieder mal was richten müssen, dann rufen wir doch bitteschön lieber den Handwerker. Dann musst du dich nicht so anstrengen. Und weißt du, dass du es selber machst, das können wir uns finanziell einfach nicht leisten.
Das primäre Betätigungsfeld des Do-It-Yourselfers, denn von diesem Virus sind in den 1960er Jahren vor allem Männer befallen, liegt in den eigenen vier Wänden. Nachdem man die entbehrungsreichen Kriegs- und Nachkriegszeiten hinter sich gelassen hat, rückt nun der Selbstverwirklichungsaspekt bzw. der Selbstverwirklichungsaspekt in den Vordergrund.
Nicht allein aus Sparsamkeit entschließen sich Menschen der verschiedensten Kreise für die praktische Mitarbeit an der Haus- und Wohnraumgestaltung. Die Freude, eigene Fantasie wirken zu lassen, mitgestalten zu können, sind der wesentliche Beweggrund.
Das Selbermachen inklusive des dazugehörigen Werkzeugs wird nun zum Statussymbol. Von der rituellen Waschung des eigenen Kfz am Samstagnachmittag geht es schnurstracks in den Hobbykeller. Extrem überzeichnet wird das in einem Sketch des NDR, der das typisch Deutsche an dieser Bewegung hervorhebt. Der Titel: Die Do-It-Yourself-Liga.
Sag mal, machst du dich etwa über mich lustig?
Aber nein, das darf ich doch gar nicht. Wenn du sagst, dass ihr ein echtes Anliegen habt, echte Anliegen sind doch heilig. Ich wundere mich nur darüber, dass ihr euch gleich organisieren müsst. In Amerika gibt es das Do-it-yourself doch auch ohne Organisation.
Ja, die Amerikaner, ich bitte dich. Was ist denn das schon? Schau sie dir doch an, diesen Elvis Presley und wie sie alle heißen. Außerdem ist das deutsche Do-it-yourself wesentlich älter als das amerikanische. Ja, wir leiten uns nämlich in direkter Linie vom Dr. Faust ab. Denn der hat schließlich als erster am freien Samstag seinen Homunculus gebastelt, mit ganz einfachen Mitteln. Das soll dem Jungen erstmal einer nachmachen. Siehst du? Das Faustische ist es, was die deutsche Do-it-yourself-Liga von allen anderen unterscheidet.
Hat denn eure Liga auch ein Programm?
Hat denn eure Liga auch ein Programm? Manchmal machst du mir wirklich Spaß. Wirklich.
Entschuldige.
Ja, schon gut. Gott. Wir haben ein Programm, eine Fahne und eine Hymne. Und das Ziel der deutschen Do-it-yourself-Liga ist die Reintegration des Ursprünglichen in die Persönlichkeit.
Bitte?
Was?
Ach so.
In besonders intellektuelleren Kreisen soll die Furcht vor dem freien Wochenende genommen werden. Indem das sichere Geborgensein im rhythmischen Gleichlauf der beruflichen Tätigkeit ersetzt wird durch eine plan- und sinnvolle Freizeitgestaltung, wobei gleichzeitig eine Festigung der Persönlichkeit gegenüber den Trivialpraktiken des Alltags erfolgen soll. Du hast dir doch hoffentlich nichts anderes darunter vorgestellt.
Ich? Nein. Das heißt, wenn du es mir nicht übel nimmst, ein bisschen doch.
Aha.
Ja, ich dachte mir nämlich, do-it-yourself bedeutet, dass du mir jetzt am Samstag mal die Teppiche klopfen könntest oder die Klospülung reparieren oder einkaufen oder Blankbohnen oder sowas, weißt du?
Das ist doch wohl... Das ist doch... Nachdem ich fünf Tage in der Woche schwer gearbeitet habe, geistig gearbeitet habe, um das Geld zu verdienen, damit wir anständig wohnen, essen, trinken, schlafen, fernsehen und was weiß ich, sonst noch alles können. Nachdem ich also 5 Tage in der Woche schwerstens dafür gearbeitet habe, soll ich mich am 6. Tag mit einem Ausklopfer auf den Hof stellen, auf unsere Teppiche einschlagen. Ich soll zum Gespött meiner Geschlechtsgenossen mit einer Milchkanne über die Straße laufen. Oh, Weib, wozu ist deine Psyche fähig? Nein, das sage ich dir. Das wird die deutsche Do-it-yourself-Liga zu verhindern wissen. Ich...
Aber bitte, lieber, sei doch nicht immer gleich so schrecklich grundsätzlich. Ich...
Auch das noch. Meine Frau will mir Oberflächlichkeit vorschreiben. Jetzt wird mir erst recht deutlich, wie notwendig es ist, dass die deutsche Do-it-yourself-Liga eine starke, mächtige, einheitliche Front aufbaut gegen den Feind, der die Hand nach unserem freien Wochenende ausstreckt, den Feind in der eigenen Familie. Welch ein Aspekt! Klospülungen reparieren, das ist... Daraus wird nichts. Ich werde dir sagen, wie ich als Heimwerker mein freies Wochenende sinnvoll ausfüllen werde. Ich werde ein Motorboot bauen.
Ein was?
Ein Motorboot.
Aber wir wohnen doch über 40 Kilometer vom nächsten Gewässer entfernt.
Darauf kommt es nicht an.
Wir können beide nicht schwimmen. Du wirst in jeder Straßenbahn schon seekrank. Und überhaupt.
Die deutsche Do-it-yourself-Bewegung kennt kein Überhaupt. Ich kann es mir bei meiner Stellung nicht leisten, wie ein gewöhnlicher Do-it-yourselfler mit dem Basteln eines Bücherregals oder dem Anschleiern eines Fahrrades zu beginnen.
Wir haben ja auch gar kein Fahrrad.
Als ob sich das nicht kaufen ließe. Aber ich will nicht. Verstehst du? Ich werde mir die Freude und die Erholung in meiner Freizeit nicht durch solche Kleinigkeiten vermiesen lassen. Ich baue ein Motorboot. Und jetzt bitte pass auf. Morgen Abend werde ich anlässlich einer Feierstunde in die deutsche Do-it-yourself-Liga aufgenommen. Übermorgen kommt eine Installationsfirma und wird bei uns eine Öletagenheizung einbauen. Der Vorratstank kommt in die Küche. Der Elektroherd wird dafür ins Esszimmer gestellt. Es wird ja auch lieber sein, wenn wir dadurch das Essen stets heiß auf den Tisch bekommen. Dank der Ölheizung brauchen wir keine Kohlen mehr. Die Reste des letzten Winters habe ich schon verkauft. Das Eingeweckte werden wir auf den Korridor stellen, denn ich brauche den ganzen Keller für meine Werkbank mit den dazugehörigen Maschinen, die am Mittwoch geliefert werden. Für den Drehstromanschluss brauchen wir nur die Hauswand durchzustemmen. Das mit der Erlaubnis des Hauswirts erledigst du gleich am besten morgen früh. Für die Herstellung der Einzelteile wird der Keller groß genug sein. Er muss groß genug sein. Er muss! Naja, zusammenbauen werde ich das Boot allerdings im Schlafzimmer.
Ja, wir nehmen einfach die Betten auseinander. Das gibt eine Menge Platz. Und du wirst dann von der nächsten Woche ab im Wohnzimmer schlafen. Keine Angst, ich störe dich da nicht. Ich werde ins Herrenzimmer ziehen und außerdem muss ich ab Freitag allabendlich in der Volkshochschule technisches Zeichnen lernen, damit ich die Pläne verstehe, die mir die Liga für den Bau des Bootes zuschicken wird. Natürlich wirst du dich mit dem Wirtschaftsgeld für das nächste Jahr etwas einschränken müssen. Aber dafür werden wir am Sonntag in 6 Wochen ein großes Fest feiern. Die Kiellegung unserer Motorjacht.
Eine bitterböse Satire auf Großmachtsfantasien, die nun im Hobbykeller ausgelebt werden. So weit an der Realität vorbeigeschrieben war dieser Sketch übrigens nicht, wie ein Bericht aus dem Jahr 1960 über einen Mann belegt, der sich tatsächlich ein eigenes Boot im Keller gebaut hatte.
Aber als das Boot dann fertig war und wir standen vor der entscheidenden Tür, da ging es nicht vorne und nicht hintenrum durch, sodass wir also gezwungen waren, den ganzen Türrahmen rauszureißen, sonst hätten wir das Boot da unten im Keller lassen müssen oder das Haus wegspringen.
In den 1960er und 1970er Jahren ziehen immer mehr Anleitungen zum Selbermachen in die Medien ein, Zeitschriften und Fernsehsendungen zum Thema boomen. Sie nahm bereits 1963 der Philosoph vom Niederrhein, Hans-Dieter Hüsch, in seinem Text »Die Bastelminute« aufs Korn. Und auch hier bekommen deutsche Großmachtsfantasien wieder ihren, wenn auch kleinen, Raum.
Hallo Bastelfreunde! Wir haben für euch wieder ein schönes Bastelbeispiel gefunden und wer Lust und Zeit hat, darf wieder mitmachen. Also, wir basteln uns einen Abstellraum. Denn nicht jede Wohnung ist ja heute so geräumig, dass für einen Abstellraum noch ein Plätzchen übrig bleibt. Aber, das wissen wir ja, ein Volk ohne Raum ist erfinderisch, siehe auch der Bastelonkel Jahrgang 63, Heft 6. Und nun aufgepasst, Bastelwilli spricht. Wir nehmen 2 spanische Wände, nicht gleich kaufen, nein, nein, sondern erst mal bei Bekannten und Verwandten fragen, aber nicht gleich verraten. Nicht gleich verraten, was ihr vorhabt, sonst, jawohl, ja, wollen die gleich auch und euer schöner Abstellraum ist futsch. Also, wir nehmen 2 spanische Wände, stellen sie hübsch zu einem Viereck zusammen, verknoten die beiden diagonal gegenüberliegenden Seiten mit buntem Bast oder was ihr gerade so findet oder was gerade so darum liegt und schon haben wir einen Raum im Raum. Das geht fix, was? Dann holt Franz Martin seine Laubsäge und 1, 2, 3 sägt er uns aus einer Sperrholzplatte den passenden Boden aus, den wir dann wieder mit Bast verknüpfen. Und nun haben wir schon einen richtigen Abstellraum, in den wir jetzt alles, was wir nicht täglich brauchen, oben hineinwerfen können. Alte Schuhe, Koffer, Zeitungen, Spankörbe, Schüppchen und Eimer, Schrubber, Luftmatratze und Christbaumständer, Lampenschirme und Bügelbrettchen. Wird das ein lustiges Gerumpel und Gepurzel geben? Aber die Bastelarbeit soll uns ja auch Spaß machen. Siehe der Bastelonkel, Jahrgang 59, Heft 4. Bastelstund hat Gold im Mund. Wir sind aber noch nicht ganz fertig, denn wir wollen uns nämlich einen fahrbaren Abstellraum basteln. Deshalb besorgen wir uns 4 kleine Rädchen von einem alten Tee- oder Kinderwagen, nicht gleich kaufen, nein, nein, sondern erst wieder mal bei Bekannten und Verwandten fragen, aber nichts verraten, denn es soll ja eine Überraschung werden. Vielleicht hat Mutti bald Geburts- oder Namenstag und wenn alle Hand anlegen, kann daraus eine schöne Gemeinschaftsarbeit werden. Wir befestigen also dann die 4 Räderchen am Boden und nun können wir unseren Abstellraum hinfahren, wo wir ihn gerade brauchen. In die Küche, ins Wohnzimmer, ins Kinderzimmer. Jeder darf ihn mal lustig fahren, immer dahin, wo etwas abzustellen ist. Kommt dann Muttis Geburtstag herbei, knüpft ihr an der Seite eine Wand los und vielleicht setzt sich sogar Holger mit dem Cello hinein und spielt der Mutti ein Ständchen, sodass alle sagen, horch, was kommt von drinnen raus? Sagt die Mutti dann, aber Kinder, das war doch nicht nötig. Wir haben ja schon einen Abstellraum. Macht nichts, müsst ihr alle rufen. Macht nichts, macht nichts, macht nichts. Du kannst dich auch hineinsetzen und ungestört eine Nadelarbeit verrichten. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Erst einmal frisch ans Werk und mit unserem alten Gruß, Bastelzeit, frohe Zeit, bleibe ich, bis man mich abstellt, euer Bastelwilli.
Sind die Anleitungen noch harmlos, so haben die praktischen Umsetzungen durch Männer, die glauben, alles zu können, weil die Axt im Haus traditionell in ihren Bereich fällt, für andere oft gravierende Konsequenzen. Und diese anderen, das wissen wir nun schon, ist die in den 1970er Jahren noch allzu oft als das schwache Geschlecht wahrgenommene weibliche Hälfte der Gesellschaft. Das männliche Versagen, vor sich selbst und anderen kleinzureden, vermochte wohl niemand besser als die Kunstfigur des Kabarettisten Jürgen von Manger, der Ruhrgebietsbewohner Adolf Techtmeier. Und der langweilte sich 1977 in den Ferien.
Nun tue ich ja aber auch gerne basteln. Und da kam der Willi Schwinkowski auf einen Trichter. Der sagte auch, du noch ein Urlaubstag zu Hause und ich hau meine alte Bratpfanne über den Kopf. Und meiner, wo wir beide doch so richtige Do-it-yourself-Hirsche wären, zu Hause alles selber machen, nicht anstreichen, tapezieren, elektrisch, könnten wir doch ruhig aus Spaß mal so ein bisschen auf Kundschaft gehen, hätten wir unseren Hobby am Laufen und kriegen sogar noch Mäuse für. Schwarz natürlich. Jetzt alle Morgen wäre Annonce in Stadtanzeiger unter Verschiedenes, Reparaturen aller Art, Umzüge, Renovierungen, schnellstens. Denn die Telefonnummer von der Trinkhalle unten bei dem Willi im Haus. Ach, und da fing vielleicht das Telefon am Bimmeln, als ob wir was verschenken wollten.
Die beiden Hirsche entscheiden sich für eine alleinstehende Dame, die ihren Flur tapeziert haben möchte. Auch ein paar Kleiderhaken sollen umgesetzt werden. Und so nimmt das Unglück seinen Lauf und ein Missgeschick ergibt das andere.
Da haben wir noch ein Püllchen Bier getrunken und dann haben wir ausgemessen, den Flur, für das wir wussten, wie viel Tapete wir anderen Morgen kaufen wollen. Oh, jetzt fragt sie wieder ganz unruhig, ob wir denn auch hinkämen mit der Zeit. Aber da hat der Willi die getröstet. Der sagt, wir halten uns streng an den Vorschriften. Punkt 16:30 ist bei uns Feierabend. Ja, sonst war angenehm arbeiten. Ach, sie, wir haben sogar unseren Spaß gekriegt. Nächste Vormittag zum Beispiel, bevor dass wir die Farbe abwaschen wollten, haben wir erstmal die drei Löcher in der Wand gebohrt für den Garderobehaken. Ich hatte meine Bohrmaschine mit bei, wie die Bohrer drin und ab geht die Post, da lacht das Bastlerherz. Ja, jetzt, ich war gerade beim dritten Loch, noch nicht 3 cm drin, auf einmal platscht mir das im Gesicht. Ich den Bohrer aus beiseite gesprungen, der Willi war schon in Deckung gegangen. So ein Strahl. Um Himmels Willen, schreit die Kundin, was ist das dann? Ich sag, dreimal dürfen sie raten. Das ist eine Wasserleitung. Neptuns Gruß, wie man so sagt. Und das konnte die Frau überhaupt nicht begreifen. Aber da hat der Willi ihr das genau erklärt. Und zwar, ne, ehrlich, also das liegt ja bei uns an den Wasserturm, weil der Augenblick, also weil der höher ist wie die höchste Wohnungen, oben auf der Bismarckhöhe steht er ja bei uns, und macht jetzt einen Druck auf alle Haushaltungen mit dieser Kommunion der Röhren. Wenn Sie schon mal von gehört haben. Ja. Aber ich meine, in so einem Notfall, da nützt die ganze physikalische Wissenschaft an Käse. Und deshalb sage ich auch für die Dame, ob sie das jetzt begreifen oder nicht. Besser wäre jedenfalls, sie täten einen Eimer holen. Oh, da hat die sie aber als bewährt, als Kundin. Sie, das haben wir richtig bewundert, wie die da hin und her gepäst ist, wie so ein Affe. Dauernde volle Eimer im Klo rein, ne? Schön nachgespült. Also die hatte eine Ausdauer. Aber wie uns jetzt langsam das Wasser in die Schuhe kam, meinte der Willi auch, ja, eine Dauerlösung wäre das wohl nicht. Außerdem kamen die Nachbarn von unten, bumsen gegen die Tür. Ich hatte gar nichts zu tun, habe ich offen gemacht. Aber statt dass die jetzt behilflich gewesen wären in so einer Katastrophe, im Gegenteil, die standen die Frau noch im Weg, waren am Rummeckern, am Schimpfen. Also richtige Frechheiten, sagten die für diese tragende Dame. Aber statt dass einer mal auf die Idee gekommen wäre, im Keller einen Haupthahn abzudrehen, Junge, Junge, du, na ehrlich, also wenn ich nicht schließlich selber runtergegangen wäre, hätte das vielleicht heute noch laufen. Naja, aber jetzt das ganze Haus ohne Wasser. War die Leute auch wieder nicht recht? Und zwar die, die über den Rohrbruch wohnten. Ehrlich, sie können heutzutage als Handwerker machen, was sie wollen. Gemeckert wird immer. Kam erst so eine ganz giftige angewackelt und dreht den Hahn wieder offen. Für ihre Miete könnte sie verlangen, dass auch Wasser aus der Leitung geht. Nicht denn kamen die anderen runtergeschossen, wollten wieder zudrehen. Die hielt den Hahn fest. Im Nu war eine Rollerei im Gange. Dann bin ich extra wieder nach oben gelaufen, bin wieder Willi zu holen. Ich sag, Mensch, Willi, komm runter. Das ist schöner, wie ein Catch erzählt. Naja, aber durch das viele Wasser konnten wir ja nur den Tag nichts mehr arbeiten. Dann kam der Klempner nicht. Wie er endlich da war, hat er vielleicht ein Loch in der Wand gestemmt. Die Kundin weinte richtig wie Riffifi, als ob der Tresor von hinten offen machen wollte. Ich sag auch gleich, ich sag, ob wir das Ding aber mit Gips wieder am Hals kriegen. Ich weiß es nicht. Besser wäre jedenfalls ein Maurer kämen. Richtig mit Speise und Zement. Aber da wollte sie nichts von wissen. Nee, sagt sie, noch ein Handwerker wäre hier zu viel. Bitte, aber wer hat recht behalten? Ich. Wir hatten die Tapete kaum drauf. Die war noch nicht ganz trocken. Platsch, kam uns das ganze Zeug wieder entgegen. Aber wir haben das dann doch noch hingekriegt. Also da sehen Sie heute nichts mehr von. Wir haben hier nämlich diese Garderobehaken. Die haben wir hier ausgeredet. Und an die Stelle einen Schrank. Und auch die eine Bahn, wo wir das Muster am Kopf geklebt haben. Aus Versehen natürlich. Ich frage noch, wie mir das auffiel. Ja, sollen wir das nur extra nochmal machen? Nee, sagt sie, wäre alles wunderschön. Und war sie uns auch richtig dankbar. Aber enttäuschend, sie war dann das Trinkgeld. Die 10 Mark pro Mann und wir waren 14 Tage da gewesen. Aber der Willi wollte dann erst auch nicht auf sich sitzen lassen. Der sagt, was denkt sie denn? Ich bin doch kein Italiener. Ich sag, komm, ich sag, sei ruhig, sei friedlich. Die ist alleinstehend. Vielleicht kennt sie die Sätze nicht. Und dann sind wir doch so abgezogen. Aber mir hat das so prima gefallen. Ich glaube, nächsten Sommer mache ich wieder so.
Vermutlich ist auch dieses Stück Kabarett mehr Realsatire, als man sich wünschen tät, um es mit Techtmeier zu sagen. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre wird dann in alternativen und umweltbewegten Kreisen das Selbermachen immer stärker als Akt der Selbstermächtigung gegen industriell hergestellte Gebrauchsgegenstände gesehen. Von Piratensendern bis zu frühen Solarzellen. Hausbesetzer und neue Landkommunenbewohner basteln, was das Zeug hält. Seit 1974 werden sie dabei wesentlich von der WDR-Sendung Hobbythek und seinem Moderator Jean Pütz unterstützt. 1977 bringt Radio Bremen ein Hörbild, in dem die Heimwerker und die Industrie final aneinander geraten. Der Autor, ein junger Mann namens Walter Mörs. Seine Prophezeiung beginnt mit dem Bericht von einem Straßenkampf.
Sie hören, es handelt sich um eine Bewegung, die bereits heute, zum Zeitpunkt unserer Sendung, eine enorme Ausdehnung hat. Mögen zynische Eierköpfe behaupten, nachdem wir das Volk der Denker waren, seien wir heute das Volk der Buster. Aber es steckt historischer Sprengstoff in der Heimwerkerbewegung. Sie könnte sich in unserer Vorausschau als einer der zunächst wenig beachteten Seitenströme erweisen, die wie so oft in der Geschichte den Lauf des Hauptstroms grundlegend verändern. Anlass dieser machtvollen Demonstration ist die Bundestagsdebatte um die Einführung einer harten Besteuerung aller von den Heimwerkern benötigten Werkzeuge und Werkstoffe. Wie sonst bei großen Gewerkschaftsumzügen, etwa am 1. Mai, marschieren die Betroffenen unter wehenden Transparenten geordnet nach Sektionen, Holzwerker, Metallwerker, Elektrowerker. Im Erwerbsleben überwiegend Arbeitnehmer, versteht sich. Aber heute sprechen sie notgedrungen für sich selbst, denn auch die Gewerkschaften, ihre traditionellen Interessenvertreter, sind in ihrer Eigenschaft als Großunternehmer der Meinung, die ständig wachsende Heimwerkerbewegung schade der Volkswirtschaft. Dagegen sehen die Do-it-yourself-Anhänger ihre Sache als eine Notwehr gegen die sich immer weiter öffnende Schere zwischen Löhnen und Preisen. Zwar ist in den letzten Jahren das Kaufkreditsystem stark ausgebaut worden, doch viele fürchten in ihrer wachsenden Verschuldung eine Fessel, die jeden Arbeitskampf unmöglich macht.
Den Heimwerkern und Do-it-yourselfern entgegen steht in diesem Hörbild eine Gruppe von Großindustriellen bzw. Oligarchen, die die Selbermacher als Bedrohung des von ihnen errichteten Systems und damit ihrer Profitinteressen sehen. Beim Flug in einem Privatjet diskutieren sie mögliche Gegenmaßnahmen.
Erstens. Die Heimwerkerbewegung muss zerschlagen werden. Ja. Ihre aktivsten Anhänger sind in einer bundesweiten Blitzaktion zu verhaften. Zweitens, jedes künftig mit Heimwerkermitteln hergestellte Produkt bedarf der vorhergehenden Anmeldung, der behördlichen Genehmigung und unterliegt einer gepfefferten Ausgleichssteuer für die geschädigte Wirtschaft.
Bravo. Wenn Sie bedenken, was uns allein im Bausektor durch deren verdammte Eigenleistung durch die Lappen geht.
Zum Zweck der Durchführung und Überwachung dieser Maßnahmen, denen der Bundestag unverzüglich Gesetzesform geben möge, sind alle in Heimwerkerbesitz befindlichen Werkzeuge amtlich genau zu erfassen. Austausch von Werkzeugen wird unter Strafe gestellt. Na, den Brüdern soll endlich die Lust am Selbermachen vergehen.
Walter Mörs prophezeit in seinem Hörstück eine große Aktion des von einflussreichen Kreisen gelenkten Staates gegen die Heimwerker. Diese gehen daraufhin in den Untergrund. Schließlich kommt einer von ihnen bei einer Razzia ums Leben. Die Beschreibung seiner Beerdigung erinnert vermutlich nicht ganz ungewollt an Beisetzungen von RAF-Mitgliedern.
Unübersehbare Menschenmassen geleiten den toten Heimwerker zu Grabe. Von den Blicken der Trauernden getroffen, klappt die Polizeieskorte nervös ihre Helmschilde vors Gesicht. Es bedrückt sie gewiss auch der Misserfolg ihrer Verhaftungsaktion. Lediglich 20% der in den Verhaftungslisten stehenden Wortführer der Heimwerker konnten gefasst werden. Der Polizeibericht spricht vom Handicap der dichten Besiedlung und der Gesinnungsgleichheit in den Arbeitnehmerbezirken. Nach ersten Informationen haben die mitsamt ihren Werkzeugen in den Untergrund gegangenen Heimwerker angefangen, sich zu organisieren. Man hat bereits den Eindruck, dass es durch sie in den breiten Massen zu gären beginnt. Aber der seit Ende der 60er Jahre immer perfekter durchorganisierte Staatsapparat dürfte sich durch sein anfängliches Missgeschick in seinen Maßnahmen kaum beirren lassen.
Apropos 60er Jahre. Zu deren Beginn entstehen in Westdeutschland die ersten Baumärkte. Zum Mekka der Selbermacher wurden diese aber erst in den 1980er Jahren. Ende der 1990er entdeckte dann das Kabarett den Baumarkt mit seinem Überangebot, seiner dünnen Beratungspersonaldecke und seinen seltsamen Artikelbezeichnungen für sich. In der Nachfolge von Adolf Tichtmeier kreierte der gebürtige Bochumer Fritz Ekenga seine eigene Kunstfigur, den Baumarktfilialleiter Kaltenbecher.
Guter. Mein Name ist Peter-Hans Kaltenbecher. Als Leiter einer führenden Filiale einer namhaften Baumarktkette im westlichen Westfalen, also östliches Ruhrgebiet, was auf Silber rauskommt, möchte ich sozusagen einmal aus professioneller Perspektive eine Stellung beziehen zum Problem der Vermittlung des Gefühls der Kundschaft, nach einem Besuch bei mir nicht doofer wegzugehen, als sie gekommen ist. Also die psychologische Beratung. Was soll ich dazu sagen? Ich muss es ja wissen. Schließlich muss ich ja alles wissen. Oder wenigstens so tun, als ob. Ohne, dass es einer merkt. Weil er ja selber als Kunde, der mit einem Problem behaftet ist, das sich aus der Konfrontierung mit einer ungewohnten handwerklichen Beschäftigung entwickelt, der er sich nicht gewachsen fühlt. Ja, gerade bei mir als ausgewiesener Fachmann eine Hilfe erhofft, die aus seiner Unsicherheit als labiler Heimwerkerlaie den Effekt erzielt, wieder an sich zu glauben und eine stabile Persönlichkeit zu sein, die durchaus in der Lage ist, auftretende häusliche Probleme, wie zum Beispiel einen trotz wiederholter Bemühungen immer noch tropfenden Siphon, doch noch dicht zu kriegen zu können. Und glauben Sie mir nicht, dass mir das immer leicht fällt, in psychischen Problemfällen, wo offensichtlich Personen vor mir stehen, die, ohne Verlaub, zu doof sind, einen Eimer Wasser umzukippen und es doch immer wieder erklärt haben wollen, dass es mir da also immer geschmeidig von der Hand geht, eine seriöse Kompetenz vorzutäuschen, die ich zwar selbstverständlich habe, aber irgendwann ist auch mal gut. Schließlich bin ich nicht als lieber Gott für die Schöpfungsgeschichte zuständig, in der eben auch leider reichlich Quälgeister vorkommen, die mit drei linken Händen geschlagen sind Und zwar vom Antichrist persönlich. Ich kann es Ihnen sagen, wäre ich ein professioneller Exorzist, ich hätte alle Hände voll zu tun mit Teufelsaustreibungen bei diesem vom Gott sei bei uns der handwerklichen Selbstüberschätzung besessenen Wahnsinnigen, die wirklich überhaupt nichts auf die Reihe kriegen und denen man noch beim Einpflanzen eines Stiefmütterchens in den Balkonkasten zurufen möchte, das Bunte nach oben. Und trotzdem, wenn dann wieder so ein in der Seele mitten durchgeknickter Hobbybastler sein wundgekratztes Selbstbewusstsein von mir behandelt haben will, wenn er mich zum x-ten Mal mit blau gehauenen Daumen und rot geweinten Augen um Beistand anfleht, dann stehe ich da und kann nicht anders. Dann bricht sich einfach wieder der unbeherrschbare Trieb der Nächstenliebe in mir Bahn und dann werde ich eben, ob ich will oder nicht, wieder mal zur Mutter Teresa der Baumärkte und erkläre ihm eben, wie die Baumarktleiter gewordene Gebetsmühle in einer Endlosschleife, dass er ein wertvolles Mitglied der menschlichen Gemeinschaft ist, dass er natürlich seinen Siphon dicht kriegt, dass er es eben einfach noch mal versuchen muss und zwar mit dem entsprechenden Material, das ich ihm gerne zu einem selbstverständlich günstigen Preis überlasse. Denn ich weiß es so gut wie Peter Alexander. Hier ist ein Mensch, der kauft bei dir. Mal nur ein Rohr, mal ein Furnier. Immer für sie da.
Fritz Eckhänger mit einem Ausschnitt aus dem Programm »Mein wunderbarer Baumarkt« und andere selbstgemachte Schöpfungsgeschichten. Wie das Selbermachen Menschen, okay, Männer, auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts noch um den Verstand bringen kann, belegt eindrücklich ein Stück der Serie »Neues aus Stenkelfeld«. Den Baumarktleiter gibt hier Dietmar Wischmeier.
Vor circa 20 Minuten hat hier im Förzke Baumarkt am Schmöllerdamm ein offenbar geistig verwirrter Kunde das Personal mit einer Axt bedroht und Teile der Ladeneinrichtung verwüstet. Im Moment sind hier die Aufräumungsarbeiten im Gange. Neben mir Marktleiter Hermann Förzke. Herr Förzke, wie hat sich das abgespielt?
Ja, der kam hier an dem Blech- und Eisentresen an und fragt mich nach dem Reduzierstück 149 auf 125 für ein Ofenrohr.
Oha, ja.
Ich sag erstmal gar nichts und warte ab, ob er da selber draufkommt, was für ein Quatsch er da machen will. Nicht? Mm-hmm. Und da kriegt er schon diesen fahrigen Blick.
Und hat anschließend ihr Geschäft demoliert.
Nee, er rückt denn erstmal damit raus, dass er sich einen teuren Kaminofen aus dem Versandhaus bestellt hat und den jetzt nicht anschließen kann, mm-hmm. nicht, weil das Loch in der Wand zu klein ist oder das Rohr zu dick oder was weiß ich.
Ja, ja, ja.
Und ich frag ihn doch ganz höflich, na, dann wollen Sie jetzt den Rauchabzug verengen, was? Hm. Ja, dann mal zu und viel Spaß mit dem Schornsteinfeger. Und da wollte er denn schon auf mich los.
Ja, aber wo war denn nun der ganz konkrete Anlass für den Amoklauf Ihres Kunden?
Ja, das ist mir völlig rätselhaft.
Ja.
Ich habe ihm sogar noch den Tipp gegeben, er soll dabei gehen und zwei verzinkte Drehkrümmer durchschweißen, mit dem U-Profil anflanschen und dann könnte er ja einfach mit so einem halbzölligen Überwurf die Führung bündig vor der Abdeckmanschette löten. Nicht?
Klar.
Aber nicht, dass er denn morgen bei mir angejammert kommt, weil er mit der ganzen aufgesteppten Durchführung in den Kaminquerschnitt gekommen ist und ihm der Schamottmörtel auf den Teppich bröckelt, nicht?
Ja, genau. Man kann also sagen, ein ganz normales Beratungsgespräch, wie es in Baumärkten gang und gäbe ist.
Ja, genau. Ich habe ihn sogar noch darauf hingewiesen, was ich gar nicht möchte, dass die Rußklappe dann hinter dem Krümmer falsch abkantet.
Oh, ja, ja.
Es sei denn, er nimmt stattdessen eine 40er Niroschelle in V2A und setzt die Passstifte vor der Lüftungsschnalze in eine Parallelnut. Aber dafür braucht man natürlich einen 18er Gussdeckel. Und der wird nicht mehr hergestellt. Mhm. Und da hat er denn zur Axt gegriffen.
Und damit konnte natürlich niemand rechnen.
Ja, und ich versuche den Mann noch zu beruhigen und sag ihm, der schmeißt den ganzen Vogel doch lieber auf den Schrott. Das lohnt doch alles nicht. Und dann ging das Theater los. Ne? Das sehen Sie hier ja. Das war ein Verrückter.
Mysteriöser Amoklauf im Förzke Baumarkt und damit zurück ins Funkhaus.
In der Recherche zu dieser Sendung taten sich zwei auffällige Lücken im Kabarettschaffen der vergangenen 80 Jahre auf. Erstens, obwohl in der DDR wesentlich mehr selbst gemacht wurde als in der Bundesrepublik, schwieg sich das dortige Kabarett weitgehend zu diesem Thema aus. Vielleicht, weil solche Nummern nicht gut durch die Zensur gekommen wären, vielleicht, weil es einfach kein Thema war. Zweitens, so gut wie keine Beiträge von Frauen zu dem Thema. In den USA gibt es da einiges, nicht zuletzt von der werkzeugaffinen lesbischen Comedy-Szene. In Deutschland Fehlanzeige. Was dafür langsam Einzug hält, ist die Einsicht einer, sagen wir mal, aufgeklärten Männlichkeit in die eigene Unfähigkeit. Als Beispiel hier ein Ausschnitt aus den Känguru-Apokryphen von Marc-Uwe Kling. Der Hintergrund: Die Heizung ist kaputt und das Känguru hat einen Handwerker bestellt, ohne zu wissen, dass der gute Marc-Uwe traumatisiert ist.
Ich kreische und werfe die Tür zu.
Was geht denn?
Fragt das Känguru. Ich leide an einer Technitephobie, sage ich leise.
Was?
Fragt das Känguru. Panische Angst vor Handwerkern. Es klingelt wieder an der Tür. Ich kreische und verstecke mich hinter dem Känguru.
Der Handwerker hier,
ruft der Mann. Ich kreische. Das Känguru öffnet. Ich wende mich zur Flucht, stolpere wegen einem etwa Suppenteller tiefen Loch in den Dielen, rapple mich auf, renne ins Bad und schließe mich ein. Erleichtert setze ich mich auf den Toilettendeckel, mache die Augen zu und begebe mich auf eine mentale Reise zu meinem Happy Place. Es ist das Bällebad im Textileinkaufszentrum Modemüller. Plötzlich klopft jemand an die Badezimmertür. Ich kreische.
Ich bin's nur,
flüstert das Känguru. Ich öffne, lasse das Känguru herein und schließe sofort wieder ab. Ist er weg? Frage ich.
Nein, sagt das Känguru. Er arbeitet an der Heizung. Was soll denn der Quatsch?
Handwerker verunsichern mich.
So?
Manchmal habe ich Albträume, dass ich verflucht sei, mein ganzes Leben lang einen Handwerker in der Wohnung zu haben. Da habe ich dann niemals mehr meine Ruhe. Will ich spülen, dreht er das Wasser ab. Mache ich den Fernseher an, knallt er die Sicherung raus. Immerzu stöbert er durch die Wohnung, verlegt Rohre, dreht hier was, fummelt dort was, ohne freilich auch nur ein Wort darüber zu verlieren, was er denn tut oder ob er überhaupt etwas tut. Außer natürlich mit jeder Geste zu verstehen zu geben, du bist kein richtiger Mann.
Und diese Phobie hast du von Geburt an oder gab es da irgendeinen Auslöser?
Sagen wir mal, es gab ein verstärkendes Erlebnis. Als ich hier eingezogen bin, da wollte ich natürlich wie jeder zugezogene Neuberliner
die Dielen abschleifen, sagt das Känguru.
Korrekt. Und zufälligerweise war ein Handwerker des Vermieters im Haus gewesen, dem hatte ich das erzählt und am Tag darauf stellte der mir einen Koffer vor die Füße und sagte, ist eine ganz normale VX 2000. Ist ja bekannt, wie man damit umgeht.
War aber nicht bekannt.
Nee. Handwerker sind von einer faszinierenden Arroganz allen gegenüber, die nicht die nötigen Fähigkeiten besitzen, ein fünfstöckiges Fachwerkhaus nur mit ihren eigenen Händen zu erbauen, sage ich.
Schließlich muss der eingeschüchterte Marc-Uwe aber doch die Komfortzone seines Badezimmers verlassen, denn Handwerker Ronny braucht seine Unterschrift. Das Känguru umreißt kurz den Minderwertigkeitskomplex seines Freundes und Sparringspartners und erklärt, er sei halt Kleinkünstler.
Ich verstehe schon, sagt Ronny. Es handelt sich hier meiner Meinung nach um den klassischen Minderwertigkeitskomplex des Homo Ludens, also des spielenden Menschen, gegenüber dem Homo Faber, also dem schaffenden Menschen. Aber wissen Sie, wie sagte schon Schiller, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Ich selber schreibe ja auch Gedichte und spiele gerne mal die eine oder andere Partie Dungeons and Dragons. Vor mir brauchen Sie keine Angst zu haben. Ich öffne vorsichtig die Badezimmertür, trete hinaus, hole einen Kugelschreiber aus meiner Hosentasche und unterschreibe irgendeinen Wisch. Die Firma dankt, sagt Ronny und steckt meinen Kugelschreiber ein. Plötzlich ruft er, Momentchen, ich kenn Sie doch. Sie sind doch der Klon, dem ich mal die VX 2000 geliehen hab. Da haben Sie es ein wenig zu gut gemeint, wa? Ich sage nichts. Da werden Sie wohl nicht viel wiedersehen von Ihrer Kaution, wa? Er lacht. Über sie habe ich sogar ein Gedicht gemacht. Passen Sie auf. Eins dreht ich meine Runde, da kam deswegs ein junger Kunde. Wie jeder Zugezogene kriegte der einen Steifen beim Gedanken dran, die Dielen abzuschleifen. Ich lieh ihm dafür ein gutes Gerät und erklärte ihm, damit das versteht, aber der Liebesmüh, die war verloren. Denn der Kunde wollte ja nicht schleifen, der wollte nach Erdöl bohren. Das muss wirklich frustrierend sein, sagt das Känguru zu mir. Sogar dichten kann er besser.
Vielleicht ist auch hier das Kabarett mal wieder Abbild von gesellschaftlichen Veränderungen und Männer sind tatsächlich gerade im Prozess begriffen, sich zögerlich von der Hybris, alles selber machen können zu müssen, zu befreien. Als ultimativer Beleg dafür könnte das Lied »Männer im Baumarkt« des feinfühligen Zeitzeugen Reinhard May gelten. Vorgetragen von einer Künstlerin klingt es noch treffender. Diesen Gefallen tut uns zum Ende der Sendung Jasmin Tabatabai. Na dann, frohes Schaffen und denken Sie daran, ab und zu auch mal was den Experten überlassen. Es lohnt sich.
Versteh mich nicht falsch, aber wenn wir wieder mal was richten müssen, dann rufen wir doch bitteschön lieber den Handwerker. Dann musst du dich nicht so anstrengen. Und weißt du, dass du es selber machst, das können wir uns finanziell einfach nicht leisten.
Sie hasten suchend durch die Enge, endloser düstere Gänge, gehen verloren im Gedränge. Wie Hänsel und Gretel im Walde verirrt, ihr Blick voller Zweifel, ihr Sinn verwirrt. Sind sie ganz der Welt Entrückte, sind sie traurige Bedrückte, Verzweifelte, Gramgebückte oder stumm verzückt Beglückte oder einfach nur Verrückte? Im Baumarkt, während draußen die Frau parkt, stehen vor kleinen Monitoren mit offenem Mund und roten Ohren, lernen fräsen, schleifen, bohren, folgen wachsam der Belehrung, wie man Winkelholz auf Gärung sägt und wie man Zagen genau sagt. Männer im Baumarkt, sie schieben große Einkaufswagen, müssen viele Tüten tragen, müssen viele Fragen fragen, sind stets auf der Suche nach dem nächsten Kick. Mit diesem verwegnen geht nicht, gibt's nicht Blick, bohren sie furchtlos und behende Löcher in Tische und Wände, überschwemmen, legen Brände, bringen nie etwas zu Ende, sind so kleine Hände. Männer im Baumarkt, während draußen die Frau parkt, treibt unstillbares Verlangen, gierig mit glühenden Wangen, zu Knallflach und zu Rohrzangen, kuscheln mit Gartengeräten, träumen vom Hacken und Jäten und dass den Rasen die Frau hat. Männer im Baumarkt, sie sind Säger, sie sind Sammler, sie sind Jäger, sie sind Rammler, sie sind Schräger, sie sind Schrammler. Heimwerker sind sanfte Träumer, stille Stecken, Pferde auf Zäumer, nie den Arbeitsplatz auf Räumer. Selten gelobt und bis heut nie besungen, fragen nicht nach Risiken und Nebenwirkungen, belächelt, verhöhnt, verspottet von vielen. Aber sie tun doch nichts, sie wollen doch nur spielen. Männer im Baumarkt, während draußen die Frau parkt, können es einfach nicht lassen, in den Schlangen vor den Kassen noch all die Schnäppchen anzufassen. Da kauft Klaus schnell noch für Marlene einen Klappstuhl ohne Lehne. Werner kauft für Bettina den billigen Werkzeugsatz aus China. Marco kauft für Maria schicken Schraubenzieher. Helge kauft für Nicole die große Isolierbandrolle. Bodo kauft für Belinda ein Sortimentkabel.
Jasmine, die große Schlagbohrmaschine, denn die wünsch ich mir so sehr. Männer im Baumarkt, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Nägel, alle Schrauben, sagt man. Man muss nur ganz fest dran glauben und dann würde, was sonst klein und wackelig erscheint, riesengroß und bricht ein.